for the eyes of the world now look into space, to the moon and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. We have vowed that we shall not see space filled with weapons of mass destruction, but with instruments of knowledge and understanding. Yet the vows of this nation can only be fulfilled if we in this nation are first, and therefore we intend to be first. In short, our leadership in science and industry, our hopes for peace and security, our obligations to ourselves as well as others, all require us to make this effort to solve these mysteries, to solve them for the good of all men, and to become the world's leading spacefaring nation.
Ja, 50 Jahre ist es nun also her, dass Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster Mensch seinen Fuß auf dem Mond setzte. Es war das erste Mal überhaupt, dass ein Mensch einen anderen Himmelskörper betrat. Die Astronauten von Apollo 11 waren Helden und Botschafter der Menschheit und natürlich der Vereinigten Staaten. Sie rammten eine Flagge in den pulvrigen Boden, hinterließen die metallene Plakette, die am Anfang von Independence Day so prominent zu sehen ist. Sie schossen Fotos, führten Experimente durch und sammelten Mondgestein. Und natürlich, sie stolperten ziemlich spektakulär herum. Dann ging es für sie wieder zurück. Auch heute noch wirkt die Mondlandung unglaublich, vor allem wenn man die technischen Voraussetzungen jener Zeit bedenkt. Da scheint es fast noch unglaublicher, dass es schon einige Jahre früher eine amerikanische Mondlandung hätte geben sollen und beinahe gegeben hätte. Auslöser waren die Bemühungen der Sowjetunion, eine Vormachtstellung im All aufzubauen, eine Bedrohung, die für die USA durch ein sachtes Piepsen plötzlich sehr real wurde. Denn am 4. Oktober 1957 umkreiste urplötzlich der Satellit Sputnik 1 die Erde und zeigte, dass die Sowjets sowohl den Elan als auch die nötige Technik haben, um ihre Hände ins All auszustrecken. Noch im gleichen Jahr stieß daher die United States Air Force das Projekt LUNIX an, kurz für Lunar Expedition Plan. Was so friedvoll klingt, war jedoch ein auf 15 Jahre ausgelegtes Konzept, um Schritt für Schritt die militärische Hoheit im All zu erlangen. Und das mit dem Mond als Vorposten. Wie sich in den erst 1997 aus der Geheimhaltung befreiten Papieren lesen lässt, wären die ersten Schritte der US Air Force denen der NASA aber nicht mal so unähnlich gewesen. Aber eben deutlich ehrgeiziger. Die Air Force wollte nicht erst 1969, sondern schon mindestens 2 Jahre zuvor den Menschen auf dem Mond befördern. Hauptsächlich um, wie es in den Dokumenten heißt, der UdSSR zuvorzukommen und um zu beweisen, dass die USA im Technologiewettlauf gewinnen wird. Dafür wollte die sogenannte Space Systems Division der Air Force ein System für einen sogenannten direkten Mondschuss ermöglichen. Sie wollten also ein Raumschiff bauen, das direkt auf dem Erdtrabanten landen und von dort auch selbstständig wieder zurück zur Erde kommen kann. Also ganz anders als das Konzept der NASA mit einem Raumschiff und einer Landefähre. Dafür entwickelte das rund 5000 Köpfe starke Team der Luftstreitkräfte den sogenannten LUNIX Lunar Lander oder auch Lunar Transport Vehicle. Einen knapp 10 Meter langen Raumgleiter, der etwas an den ebenfalls realisierten Dinosaur Raumgleiter oder das moderne Raumschiffprojekt Dream Chaser erinnert. 3 Menschen sollten in der Büchse Platz finden. Angedockt an dessen Heck sollte sich ein nochmals mehrere Meter hohes Aufstiegsmodul befinden, also ein Raketenstück, das als Landegestell herhalten und später den Schub für die Rückkehr liefern sollte. Das Monstrum hätte fast 60 Tonnen auf die Waage gebracht, vollgetankt noch deutlich mehr, Dafür wollte die US Air Force die Schwerlastrakete SLS BC-2720 bauen lassen. Die Saturn V, die spätere Apollo-Mondflugrakete, stemmte hingegen nur 48 Tonnen und wäre damit zu schwach gewesen. Die US-Luftwaffe hatte für ihre Mission einen ambitionierten und sehr eng getakteten Zeitplan. Bereits im April 1965 sollte der Lunar Lander zu einem ersten Testflug rund um die Erde antreten. Wenn der geglückt wäre, sollte ein vorbereitender Vorausflug für die Mondlandung gestartet werden. Eine Sonde sollte im Juli 1966 losfliegen, um ein Versorgungsdepot in der als Landezone angepeilten Kepler-Krater abzusetzen. Das Depot sollte unter anderem den nötigen Treibstoff für die Rückkehr beinhalten. Ebenso sollten modifizierte Surveyor-Sonden ausgesetzt werden, um als Sender und Ampelmarkierung für die Crew zu dienen. Ohne diese Vorarbeit wäre die eigentliche Landung unmöglich gewesen. Im September 1966 sollte dann eine Umrundung des Mondes mit dem Lander gelingen, auch um zu überprüfen, ob die Last und die Sonden gut angekommen sind. Die Mondlandung selbst, die sollte knapp ein Jahr darauf, nämlich im August 1977 starten. Drei der Besten der Air Force hätten dafür im Lunar Lander Platz genommen und wären von Cape Canaveral aus ins All gestartet. Nach dem Aufstieg in den Orbit, dem Abstoßen des Boosters und einem gelungenen Einschwenken in die Flugbahn zum Mond, wäre die Crew etwa 2,5 Tage unterwegs gewesen. Beim Erreichen des Erdtrabanten sollten die Astronauten die Sonden anpeilen, die Landeposition berechnen und den Lander in eine Nase nach oben, Arsch nach unten Position bringen und aufsetzen. Und das möglichst so, dass das Versorgungsmodul nicht allzu weit entfernt ist, denn ohne den Treibstoff ging es nicht zurück. Der Rest der Mission, der wäre erstmal nicht viel anders als für die Apollo 11 Astronauten gewesen. Flagge aufstellen, Stein- und Staubproben sammeln und ein fotografisches und filmisches Festhalten des Spektakels. Allerdings, danach hätten sie noch einiges mehr an Zeit und zu tun gehabt. 5 Tage sollten sie nämlich auf der Oberfläche bleiben und Vorarbeit für kommende Missionen leisten. Unter anderem, sie sollten die Umgebung kartografieren und Funkbarken aufstellen. Denn wo bei Apollo nach der Rückkehr der Astronauten der eigentliche Erfolg schon eingefahren war, sollte es bei Lunix erst richtig losgehen. Im Regelmaß sollten dann von Cape Canaveral aus weitere Frachtpakete zum Mond geschossen werden. Denn was die Air Force mit der Mondlandung eigentlich vorhatte, war die Planung einer dauerhaften Mondbasis. Treibstofftanks, Lebensmittel, Wasser, Sauerstoff, kleine Atomreaktoren und auch enge Wohnmodule sollten hochgeschafft werden. Anschließend sollten regelmäßig weitere Soldaten auf dem Mond, um aus dem Material einen kleinen, aber funktionellen Vorposten zu errichten, der ab 1968 durchgehend bemannt sein sollte. Die Basis sollte vorerst nur ein dickes Fuck you in Richtung der Sowjetunion sein, aber nach und nach sollte sie zum ernsthaften militärischen Vorteil werden, nämlich durch Teleskope zur Überwachung des Ostblocks, ein Funknetzwerk und ja, natürlich Abschussrampen für Atomraketen. Spätestens 1971 sollte sie voll einsatzfähig sein, auch um einen Konflikt mit der UdSSR auszutragen. Doch aus Lunix wurde nichts. Die Regierung unter Kennedy entschied sich 1961 gegen die Pläne der Air Force und für die Mondmission der NASA. Warum? Die Lunix-Pläne erschienen selbst im damaligen Klima der sich rapide entwickelnden Technologie als zu überdreht, überoptimistisch, unkalkulierbar und schlichtweg zu teuer. Die Pläne spekulierten stellenweise auf Technologien und Entwicklungen, die es zu dieser Zeit nur als Konzept oder Ideen gab, wie beispielsweise elektrostatische Gyroskope, Computer und automatische Regelsysteme, die erst Mitte bis Ende der 70er nutzbar und zuverlässig wurden. Die Air Force selbst veranschlagte für das Projekt Kosten von insgesamt 75,41 Milliarden US-Dollar. Das wären heute rund 650 Milliarden. Dazu wären, wenn die Basis in Betrieb gewesen wäre, noch laufende Betriebs- und Versorgungskosten gekommen. Ebenso tat sich die Air Force ziemlich schwer, in ihrem Konzeptplan zu verargumentieren, wozu all das über die Mondlandung hinaus eigentlich sinnig und gerechtfertigt wäre. Aber es war wohl auch der Wunsch Kennedys, die Mondmission nicht als Militärprojekt durchzuführen. Ein Projekt, das als Vorbereitung auf einen Krieg im All und seinen nächsten Nachbarn zu verstehen gewesen wäre. Denn Konflikte gab es auf der Erde schon genug. wie er auch in seiner berühmten Rede sagte. Nicht Waffen, sondern Instrumente des Wissens sollten in den Weltraum getragen werden. Ob das alles wirklich so gemeint war, wer weiß, aber es waren die richtigen Worte und letztlich wohl auch die richtige Entscheidung. Dennoch, Lunix bietet ein faszinierendes Was-wäre-wenn-Szenario. Hätte Kennedy den Plan genehmigt, hätten die USA schon weit vor dem Space Shuttle ein wiederverwendbares Raumschiff haben können. Und selbst wenn die Pläne zeitlich überambitioniert waren, eine Basis auf dem Mond wäre wohl machbar gewesen. Aber ebenso wäre die Raumfahrt heute wohl weitaus militärischer und weniger wissenschaftlich und die NASA wohl weit weniger relevant und vielleicht sogar gar nicht mehr existent. Letztlich, ganz umsonst war die Plan- und Visionsarbeit um Lunix nicht. Einige der Überlegungen und Konzepte fanden ihren Weg in das Apollo-Programm, manche Idee wurde später wiederentdeckt, neu adaptiert und umgedacht. Und vor allem die Vorstellung einer Mondbasis ist heute wieder ziemlich en vogue.